Wir setzen heute unsere Predigtreihe fort über die 28 Glaubenspunkte und sind beim fünften Glaubenspunkt angekommen. Und das ist eins der schwierigsten Themen, die es gibt in der Bibel, und zwar der Heilige Geist. Wer ist der Heilige Geist? Wie bekomme ich den Heiligen Geist? Was sagt die Bibel über ihn? Was tut er? Was ist seine Aufgabe? Und Geschwister, wenn ich das sage, dann glaube ich, sind das Fragen, die von manchen Leuten, die mit dieser Thematik ringen, echte, ernste Fragen sind. Und ihr spürt, die kommen wirklich aus ehrlichem Herzen. Die Lehre vom Heiligen Geist ist in der Bibel nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit, also nicht mit der gleichen Intensität präsent wie die Lehre von Gott Vater und seinem Sohn. Gott Vater, von der Vaterfigur her, können wir uns einigermaßen vorstellen. Jeder kann etwas Persönliches damit anfangen, weil die meisten haben entweder einen Vater oder hatten einen Vater. Den Sohn können wir uns auch einigermaßen leicht vorstellen, denn er erscheint uns ja in menschlicher Gestalt. Aber der Heilige Geist ist irgendwie ungreifbar. Man kann ihn sich nur ganz, ganz schwer vorstellen. Er passt nicht in dieses uns bekannte Schema hinein. Ist also im Verhältnis zum Vater und Jesus, also er erscheint ganz anders. Wir müssen aber bedenken, dass es sich hierbei um die Gottesfrage handelt und dass wir hier an ein Geheimnis stoßen. Wenn ich hier von einem Geheimnis rede, dann meine ich nicht, dass wir über dieses Geheimnis nichts wissen können, aber wir sind bei diesem Geheimnis auf die Offenbarung Gottes angewiesen. Gott hat sich in der Schrift geoffenbart, aber wir müssen bedenken, dass der Heilige Geist uns von Gott nicht zu 100%, also nicht vollständig, geoffenbart wurde. Manche mögen dann darauf sagen, ja, wir sind ja so begrenzt, dann können wir überhaupt nichts darüber wissen. Aber das stimmt ja auch nicht. Denn wenn Gott etwas offenbart hat, dann können wir das nutzen. Hier gilt die Regel nicht weniger als das, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat, und nicht darüber hinaus, was geschrieben steht. Aus diesem Grund möchte ich euch möglichst alle Seiten des Heiligen Geistes aufzeigen, also nicht nur bestimmte isolierte Verse, die nur eine Seite des Heiligen Geistes zeigen und in eine ganz bestimmte Richtung lenken. Und weil es ein göttliches Geheimnis ist, mit dem wir es hier zu tun haben, bräuchten wir die nötige Demut und Bescheidenheit, wenn wir über dieses Thema miteinander reden. Es ist deshalb so wichtig, weil ich Gott aus mir heraus, also aus mir, alleine aus mir heraus, nicht verstehen kann. Denn ich bin ein Geschöpf und bin auf die Gnade Gottes angewiesen. Außerdem bin ich ein Sünder und die Sünde hat mein Denken verdunkelt. Auch mein Denken über Gott. Mit diesen Überlegungen möchte ich mich jetzt zu einigen konkreten Beispielen aus der Heiligen Schrift begeben, die uns besser zu verstehen geben sollen, wer der Heilige Geist ist, die uns helfen, das besser einordnen zu können. Nicht vollständig, aber wenigstens ein Stück. Und ich fange mit der Aussage an, der Heilige Geist ist Gott. Und wenn wir uns auf diese Spurensuche begeben, was die Heilige Schrift über den Heiligen Geist zu sagen hat, dann wollen wir uns ganz besonders mit der Frage auseinandersetzen, ob der Heilige Geist eine Kraft ist, eine göttliche Kraft, oder ob er auch Merkmale einer Persönlichkeit besitzt. Wir lesen unseren ersten Vers, einen ganz bekannten, Apostelgeschichte 5, die Verse 3 bis 4. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Das heißt, wenn man den Heiligen Geist belügt, hat man somit Gott belogen. Gott und Heiliger Geist werden hier in einem Atemzug genannt und stehen auf der gleichen Stufe. Als nächstes vergleichen wir Jesaja mit Apostelgeschichte. Jesaja Kapitel 6, die Verse 8 und 9. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach, hier ist Gott gemeint: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Höret und versteht's nicht, sehet und merkt's nicht. Apostelgeschichte 28, die Verse 25 und 26. Sie waren aber untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte. Mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen: Geh hin zu diesem Volk und sprich: Mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Für Jesaja ist es hier Gott, der spricht. Wenn man Paulus fragen würde, würde er antworten: Es ist der Heilige Geist, der hier spricht. Die nächste Stelle ist 2. Samuel 23, Vers 2, verglichen mit dem Vers 3. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet, und sein Wort war auf meiner Zunge. Der Gott Israels hat geredet. Zu mir hat der Fels Israels gesprochen, ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes. In Vers 2 ist es der Geist, der spricht, und in Vers 3 ist es Gott. Psalm 139, die Verse 5 bis 8. Die meisten von euch werden diese Stelle kennen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mache ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Wieder wird der Heilige Geist, in diesem Fall der Geist, mit Gott gleichgesetzt. Der Heilige Geist hat auch göttliche Eigenschaften. Und zwar ist er ewig. Er ist allgegenwärtig. Er ist allwissend. Und dort steht in 1. Korinther 2, die Verse 10 und 11: Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Speziell in diesen Versen erscheint uns der Heilige Geist als der zu Gott gehörige innere Aspekt des Wesens und nicht als etwas Getrenntes von ihm. Der Heilige Geist ist Schöpfer. Hiob 33, Vers 4. Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Auch im Schöpfungsbericht heißt es: Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das heißt, der Geist war an der Schöpfung mitbeteiligt. Im Alten Testament ist das hebräische Wort für Geist Ruach. Und das heißt auch so viel wie Hauch, Wind oder auch Atem. Im Neuen Testament heißt es das auch, nur ist das griechische Wort dafür Pneuma. Und wenn die Rede vom Geist Gottes ist, oder vom Geist des Herrn oder vom Geist von Jesus, dann ist damit der Heilige Geist gemeint. Zum Beispiel Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Wenn wir hier das Wort heilig abdecken, heiligen, dann würde da stehen: betrübt nicht den Geist Gottes. Wenn wir den Begriff Gott abdecken würden, dann steht da, betrübt nicht den Heiligen Geist. Aus diesem Grund kann man die beiden nicht trennen. Das ist der ein und selbe Geist. Und ein paar Verse davor ist auch davon die Rede, dass es nur einen Geist gibt. Wir gehen später noch darauf ein in Römer, aber zuerst gehen wir rüber in die Korintherbriefe. Und zwar in Korinther, 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 2. Korinther 6, Vers 16. Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Also hier wird nochmal ganz deutlich, dass der Heilige Geist Gott ist. Jesus und der Vater sind durch den Heiligen Geist in einem Gläubigen gegenwärtig. Römer 8, die Verse 9 und 10. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Hier wird also der Geist Christi dem Geist Gottes gleichgesetzt, was auch der Heilige Geist ist. Und Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und in Johannes 14, Vers 23 heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Mit dem wir meint Jesus sich selbst und den Vater. Also Jesus und der Vater sind durch den Heiligen Geist in einem Gläubigen gegenwärtig. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 16 über den Heiligen Geist. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das griechische Wort für Beistand, Parakleton oder Parakletos, wird auch übersetzt mit Tröster, Fürsprecher, Anwalt und eben Beistand. Und genau hier hört es sich auch an, dass es ein Dritter ist. Wenn Jesus sagt, ich sende euch einen anderen, da bekommt man das Gefühl, dass da etwas Drittes ist. Der Begriff Allos, Allon, im Griechischen, den ihr in Rot gesehen habt, der bedeutet anderer, aber in der gleichen Art und Weise. Es gibt nämlich noch ein weiteres Wort, was das Wort anderer bezeichnet, heteros. Das bezeichnet dann aber das andere in der anderen Art und Weise. Aber allos bezeichnet das andere auf derselben Art und Weise. Der Heilige Geist hat also die gleiche Art wie Jesus. Und wir sehen auch, was für eine Aufgabe der Heilige Geist hat. Eine seiner Hauptaufgaben ist es, auf Jesus hinzudeuten, also auf das Kreuz. Vielleicht seht ihr das Kreuz im Hintergrund. Und damit gehen wir auch rüber zur Persönlichkeit des Heiligen Geistes. Leider haben wir nicht die Zeit, jeden einzelnen Vers hier einzeln aufzuzählen und zu lesen. Aus diesem Grund ist das hier ganz kompakt dargestellt. Und zwar der Heilige Geist leitet in die ganze Wahrheit. Er hört, er redet, er verkündigt und verherrlicht. Der Heilige Geist wird nicht mit Kraft gleichgesetzt. Sacharja 4, Vers 6. Dort sagt Gott, nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. Aber der Heilige Geist hat Kraft. Der Heilige Geist lehrt und erinnert euch. Er bezeugt, er überführt, er teilt die Gaben aus, wie er will. Er spricht. Der Heilige Geist ruft in den Dienst. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Der Heilige Geist inspiriert die biblischen Schreiber und rüstet die Propheten aus. Der Heilige Geist sendet aus. Er verbietet bestimmte Vorhaben. Er legt Fürsprache ein. Er heiligt. Er weckt von den Toten auf und wirkt Wunder. Der Heilige Geist kann geschmäht werden. Hebräer 10, Vers 29. Er kann versucht werden. Dem Heiligen Geist kann widerstrebt werden. Der Heilige Geist liebt. Römer 15, Vers 30. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dem Heiligen Geist kann etwas gefallen. Apostelgeschichte 15, die Verse 28 und 29. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Der Heilige Geist vertritt uns im Gebet. Der Heilige Geist kann Gemeinschaft mit uns haben. Er kann betrübt werden und man kann gegen den Heiligen Geist sündigen. Kann man eine Kraft belügen? Kann man Sonnenstrahlen traurig machen? Oder kann vielleicht Strom, also Elektrizität, lieben? Nein, das sind alles Eigenschaften, die eine Persönlichkeit besitzen muss. Warum glauben dann so viele Menschen, dass der Heilige Geist eine Kraft ist? Nun, um ehrlich zu sein, ist das auch nicht ganz aus der Luft gegriffen. Es gibt tatsächlich einige Bilder des Heiligen Geistes, die uns unpersönlich erscheinen mögen. Und zwar das erste ist der Wind. Als Nikodemus heimlich bei Abend zu Jesus kommt, vergleicht Jesus den Heiligen Geist mit dem Wind. Der Wind hat die Macht, Bäume auszureißen, ja sogar ganze Häuser. Oder er kann als eine sanfte Brise kommen. Wasser. Johannes 7, 37 bis 39. Jesus sagt: Wenn jemand durstig ist, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte er von dem Heiligen Geist. Und Wasser ist etwas, mit dem wir gefüllt werden, so wie es auch vom Heiligen Geist die Rede ist. Und in Jesaja steht: Denn ich will Wasser ausgießen auf das Durstige und Bäche auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen. Der Heilige Geist bringt also zu Wachstum. Der Frühregen und der Spätregen, auch Symbole, die für den Heiligen Geist verwendet werden. Feuer. Als der Heilige Geist in Form von Feuer zu den Jüngern kommt, zu den Jüngern Jesu, bei Pfingsten. Und es ist so, dass Gott oft selbst als Feuer bezeichnet wird, als ein verzehrendes Feuer. Zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 29. Und in den Prophetenbüchern, so wie Daniel oder Hesekiel, ist oft davon die Rede, dass Gott von Feuer umgeben ist. Öl. Die Salbung mit dem Heiligen Geist wird mit der Ölsalbung verglichen. Dann ein Siegel. Das ist der Vers, den ich zuvor bereits vorgelesen habe. Die Taube, als Jesus getauft wird, kommt der Heilige Geist über ihn in Form einer Taube. Aus diesen Gründen habe ich euch gesagt, dass es so ist, dass Gott uns den Heiligen Geist nicht zu 100% geoffenbart hat. Der Heilige Geist kann nämlich nicht nur einer einzigen Kategorie zugeordnet werden. Er ist sehr vielseitig. Und wir können uns vielleicht nicht vorstellen, wie er das alles auf einmal sein kann. Aber stellt euch vor, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hätte, in 2000 Jahren wird es Prediger geben, die das Evangelium über die Welt verkündigen, und sie werden gleichzeitig überall auf der Welt zu sehen und zu hören sein. Die Jünger hätten bestimmt gedacht, das ist unmöglich, das geht nicht. Doch wussten sie damals nicht, dass sowas möglich ist durch die moderne Technik, also durch Satellitenübertragung, durch Internet, Fernsehen. Und so ähnlich ist es auch mit uns. Erst später werden wir sehen, wer der Heilige Geist wirklich ist. Dazu eine passende Bibelstelle, 5. Mose 29, Vers 28. Was verborgen ist, ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern. Und ein passendes Zitat dazu von Schwester White. Es ist für uns nicht wichtig, genau erklären zu können, was der Heilige Geist ist. Das Wesen des Heiligen Geistes ist ein Geheimnis. Menschen können es nicht erklären, weil Gott es ihnen nicht offenbart hat. Schwärmerische Menschen mögen Schriftstellen zusammenbringen, die auf ihnen und auf ihnen einen menschlichen Gedankenbau errichten, aber die Annahme solcher Ansichten vermag die Gemeinde nicht zu stärken. Gegenüber Geheimnissen, die für das menschliche Verständnis zu tief sind, ist Schweigen Gold. Und dazu gibt es auch eine passende Geschichte, ein jeder kennt sie von euch, von Augustinus. Es war nämlich eines Tages so, Augustinus ging in Nordafrika am Meer, am Strand entlang spazieren. Und er hat sich so den Kopf darüber zerbrochen und Gedanken gemacht über die Dreieinigkeit und sich vorgestellt, wie kann ich das überhaupt verstehen? Und er sieht einen Jungen, der mit einer Muschel Wasser aus dem Meer holt und in seinen Eimer füllt oder auch in ein Loch, das er in den Sand gegraben hat. Es gibt verschiedene Versionen. Wir nehmen mal die Version mit dem Eimer. Und da fragt er den kleinen Jungen, was machst du denn da? Der kleine Junge antwortet ihm, ich leere das Meer in meinen Eimer. Da denkt sich Augustinus, also er lächelt so ein bisschen und denkt sich, die Naivität des kleinen Jungen. Wie willst du denn das ganze Meer in diesen kleinen Eimer hinbekommen? Und der Junge antwortet ihm, und du bildest dir ein, dass du den unendlichen Gott in deinen kleinen Kopf reinbekommen kannst? Ja, und mit einem Mal dämmert es ihm, dem Augustinus, und er denkt sich, machen wir nicht dasselbe? Wir versuchen, den unendlichen Gott in unserem kleinen Kopf zu verstehen und reinzubekommen. Das ist unmöglich. Genauso geht es uns. Geschwister, die gute Nachricht ist, dass es uns selbst in der Ewigkeit nicht langweilig werden wird. Wir werden immer noch neue Seiten an Gott kennenlernen können, die wir jetzt noch nicht erfahren können. Es gibt noch viel mehr, was zum Heiligen Geist zu sagen wäre. Zum Beispiel die Gaben des Geistes, der Heilige Geist im Alten Testament, der Heilige Geist in der Endzeit. Die Gaben des Geistes sind zum Beispiel Prophetie, Sprachenreden, Wunderwirken, Austreibungen und Heilungen. Aber das würde unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Aber unabhängig davon, wer der Heilige Geist ist, was bedeutet es ganz praktisch, den Heiligen Geist zu haben? Was sind die Früchte des Geistes? Also wir haben das schon ein bisschen angeschnitten, aber ihr kennt ja bestimmt die Stelle. Könnt ihr mir die Früchte des Geistes aufzählen? Also jeder zählt einen Punkt auf. Kann ich ein paar Meldungen sehen?
Liebe.
Liebe, jawohl. Freude, jawohl. Richtig. Nochmal Friede.
Selbstbeherrschung.
Selbstbeherrschung, jawohl, ganz richtig.
Geduld.
Geduld, richtig. Ja, alles richtig. Alles richtig. Wir gehen auch über, wo das steht. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also ein ganz wichtiger Vers, der sich lohnt, dass man ihn auswendig lernt. Und an den Früchten erkennen wir auch, ob jemand den Heiligen Geist hat. Ich muss zugeben, das war auch die Frage, vor der ich früher immer Angst hatte. Hast du den Heiligen Geist? Und wenn ich damals Ja gesagt hätte, dann habe ich mir gedacht, dann müsste ich ja lügen. Und der andere würde sich fragen, ja, wenn du ihn hast, wo sind denn die Früchte des Geistes bei dir? Und wenn ich Nein gesagt hätte, dann würde man mich fragen, ob ich ungläubig bin, also ob ich abgefallen wäre. Daher hatte ich immer Angst vor dieser Frage. Aber heute, wenn mir heute jemand diese Frage stellt, kann ich ein Ja als Antwort darauf geben. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, aber nicht im vollen Maß. Nicht in dem Maß, in dem es sich Gott wünschen würde. Also nicht so, wie er sich vorstellt. Denn der Heilige Geist wirkt an jedem von uns. An sich hat jeder den Heiligen Geist, denn er arbeitet durch unser Gewissen bei einem jeden Menschen. Und es hängt von uns ab, wie viel wir davon zulassen. Und es ist unglaublich, welche Freiheit wir dabei haben. Ich habe es nämlich sehr oft erlebt, dass ich ganz genau wusste, jetzt sagt mir mein Gewissen, also der Heilige Geist durch mein Gewissen, tu das nicht, das ist nicht das, was Gott will. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ich wurde darin nicht aufgehalten und habe gesündigt. Eigentlich bin ich gar nicht würdig, hier vorne zu stehen und euch das alles zu erzählen, denn ich bin derjenige, der den Heiligen Geist am nötigsten hat. Aber noch ist es nicht zu spät. Titus 3, die Verse 4 und 5. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Wir werden also erneuert im Heiligen Geist. Unser Charakter, also unsere Wesensart bleibt erhalten, also man erkennt uns noch wieder, dass wir es sind. Aber sie werden zum Guten hin verändert. Also das heißt, die schlechten Seiten unseres Charakters werden abgeschnitten und die guten werden weiter ausgebaut. Wenn wir uns täglich unter den Geist Gottes setzen, dann wird die Stimme unseres Fleisches immer leiser. Also die bösen Eigenschaften unserer Natur werden immer mehr neutralisiert. Der Heilige Geist führt, wie bereits erwähnt, zur Selbstkontrolle und zur Selbstbeherrschung. Das heißt, vom Heiligen Geist geführt zu werden. Nur sehen wir, dass es im praktischen Leben nicht immer so einfach ist. Denn das Fleisch kämpft gegen den Geist. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und wir wissen, dass einer der Hauptangriffspunkte des Feindes unser Denken und Fühlen betrifft. Unser Denken ist direkt mit unseren Emotionen verbunden. Und der Feind versucht, diese Emotionen gegen uns auszunutzen, gegen uns zu verwenden. Und er weiß, dass er dabei ziemlich großen Erfolg hat, dass das ein effektiver Weg ist, uns zu verführen. Das beginnt schon mit der schlechten Laune am Morgen, wer kennt es nicht? Man geht dann den ganzen Tag mit ihr. Aus diesem Grund dürfen wir uns nicht auf unsere Gefühle verlassen. Das Fleisch versucht uns nämlich dadurch zu kontrollieren. Ich möchte ehrlich zu euch sein, es ist wesentlich einfacher, auf das zu hören, was einem der eigene Egoismus sagt. Es ist einfacher, das ungesunde Essen zu essen. Es schmeckt ja so gut, wie viele sagen. Es ist wesentlich einfacher, einfach zu Hause zu sitzen und Fernsehen zu schauen, anstatt rauszugehen an die frische Luft und Sport zu treiben und uns um unseren Körper zu kümmern, den Gott uns geschenkt hat. Und es ist wesentlich einfacher, die Wut in sich aufzustauen, aufzubewahren, anstatt jemand anderem zu vergeben und darüber hinwegzusehen. Doch in Römer 8, Vers 8 steht, dass Gott keinen Gefallen hat an denen, die eben sowas machen, die im Fleisch leben, also ihrem Egoismus dienen. Er möchte nicht, dass wir diesen Egoismus bedienen. Und er wünscht sich, dass wir es anders machen. Es ist so, wie wenn wir in einem Restaurant sitzen. Die meisten von euch waren vielleicht schon in einem. Wir werden von allen Seiten bedient. Also wir bitten den Kellner, können wir bitte noch ein Glas Wasser haben? Noch mehr Salatdressing bitte. Eine Tasse Tee bitte. Und so geht es weiter und weiter. Man bedient uns von allen Seiten. Und wir kriegen alles, was wir wollen und uns wünschen. So ähnlich ist es, wenn wir unserem Fleisch dienen. Das Fleisch sagt uns, ich möchte jetzt diesen Film anschauen, obwohl ihr genau wisst, dass er schlecht für euch ist. Sagt ihr, fein, macht das. Ich möchte mir diese Kleidung kaufen, obwohl sie überteuert ist und ich sie gar nicht brauche. Fein, kauf sie dir. Ich möchte wütend sein und meine Wut auslassen. Fein, sei wütend. Lass es raus, du bist der Boss, was immer du willst. So sagt es uns unser Fleisch. Um Gott zu gefallen, müssen wir aber im Geist leben. Und wenn wir im Geist leben, dann bringen wir die Früchte des Geistes, wie wir davor bereits aufgezählt haben. Wir tun also ganz richtig daran, wenn wir auf den Heiligen Geist hören, wenn er zu uns in unserem Gewissen spricht. Also wenn das nächste Mal euer Gewissen euch aufhalten möchte, dann ist das ganz gut, darauf zu hören. Das ist die Selbstkritik, die ich auch an mich richte. Und ich möchte mit den Worten des Heiligen Geistes abschließen, wenn er in Hebräer 3, Vers 7 und 8 sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Möge doch auch unser Herz offen für ihn sein. Amen.